Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Digitalisierung soll auch die Umwelt schonen. Man denke nur an die vielen Bäume, die stehen bleiben können, wenn weniger Papier verbraucht wird. Aber halt, Computer und Mobiltelefone brauchen Strom, Rechenzentren erst recht. Wie umweltverträglich ist also die Digitalisierung? Antworten auf diese Frage gibt es gleich im Interview mit Tristan Jorde. Er arbeitet bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Wir berichten in dieser Sendung außerdem über die Pläne der Bundesregierung zur Anpassung an ein wärmeres Klima. Wir informieren über die Folgen der Erwärmung in der Arktis und über die neuen Fischfangquoten im Atlantik. Die zuständigen Ministerinnen und Minister haben sich heute früh auf neue Quoten geeinigt. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um Zinsen auf Tages- und Festgeld. Künstliche Intelligenz krempelt gerade das Internet um und das Leben vieler Menschen gleich mit. Anfragen bei Suchmaschinen führen nicht mehr einfach auf andere Webseiten. Die Antwort auf die Anfrage erscheint vorformuliert auf dem Bildschirm. Eine Folge: Der Stromverbrauch steigt stark an. In den USA sollen sogar eingemottete Atomkraftwerke reaktiviert werden, um für genügend elektrische Energie für die künstliche Intelligenz zu sorgen. Das war die pessimistische Sicht auf die jüngste Entwicklung in der Digitalisierung. Die optimistische: intelligente Steuerungen sparen Energie und sie sorgen dafür, dass das Stromnetz auch mit schwankender Einspeisung von Wind- und Solarenergie stabil bleibt. Wie ökologisch ist also die Digitalisierung? Darüber habe ich mit Tristan Jorde gesprochen. Er arbeitet bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Ich habe ihn gefragt, ob die Digitalisierung bei der Ökowende hilft oder ob sie eine zusätzliche Hürde ist.
Sagen wir mal ganz vorsichtig, sie kann helfen bei der Ökologisierung. Wenn wir sozusagen eine gerade Betrachtung anstellen, ein E-Mail gegen einen ausgedruckten Brief oder ähnliche Sachen, ja, dann steigt meistens die digitale Variante ganz gut aus. Was wir dabei völlig vernachlässigen, ist die Tatsache, dass wir es nicht bei einem E-Mail belassen, sondern dass oft das, was in einem Brief früher gemacht wurde, innerhalb von 20 E-Mails geklärt wird, mit einem Verteiler von 20 Leuten dran noch und irgendwelchen Bild- oder gar Videodateien dran noch. Und dann steigt auf einmal der Aufwand ganz enorm an. Das heißt, wir haben so eine Art Rebound-Effekt dabei. Das heißt, das, was die Digitalisierung effizienter wäre, wird durch den Massengebrauch wieder wegkompensiert und dadurch kommt es sogar zu Steigerungen des Energieverbrauchs und der ökologischen Belastungen allgemein.
Das heißt, die Gesamtbilanz ist für Sie eher negativ?
Eher negativ, und zumal, weil Sie es angesprochen haben, diese Nutzungen, diese hochkomplexen Nutzungen wie KI, sind dann nochmal eine neue Qualität in der Geschichte. Also es gibt so einen Daumen-mal-Pi-Wert, der heißt, eine Google-Anfrage ist ungefähr der Stromverbrauch von einer Tasse Tee kochen, ja. Und bei einer KI-Anfrage zum selben Thema sind wir ungefähr mindestens beim Faktor 10 noch drüber.
Das heißt, mehr als eine Kanne.
Ja, genau. Genau. Und wenn Sie überlegen, wer aller gleichzeitig fragt und abfragt, dann sehen Sie, dass da richtig viel Energie im Spiel ist. Worauf ich auch noch gerne den Blickwinkel lenken würde, dass es nicht nur um die Energie geht, sondern auch um den Materialeinsatz. Und der wird noch so gut wie überhaupt nicht beleuchtet.
Beleuchten Sie ihn doch mal. Wo sind da die Probleme? Welche Materialien werden vor allem verbraucht, die knapp sind?
Sehr gerne. Das Internet hat ja so diesen Nimbus von Dematerialisierung, nicht? Also die Cloud heißt ja so schön, die Wolke. Das ist aber natürlich keine Wolke, die irgendwo entmaterialisiert über uns schwebt, sondern das sind handfeste Netzwerke aus Speichermedien, Routern und Internet-Endgeräten, ja. Und die sind noch dazu mit, und Rechnern, Rechenzentren vor allem. Und die sind miteinander vernetzt. Das muss gebaut werden, das muss erneuert werden, das muss in vielen Fällen dramatisch gekühlt werden. Da haben sie Materialien drinnen, die die meisten nicht mal mehr aus dem Chemieunterricht kennen, ja. Sogenannte seltene Erden, ja. Weiß ich, ob ihnen mit Niob und Tantal und ähnlichen Dingen, ja. Die sind da in rauen Mengen drinnen. Neodym. Und dafür müssen sie dann für ein Gramm, ich weiß nicht, 100 Tonnen Gestein abbaggern oder so etwas in der Art. Und dieser sozusagen dramatische Anstieg der Gerätenutzung hat auch nicht nur einen Stromverbrauchsanstieg, sondern eben auch einen gigantischen Materialanstieg zur Folge.
Das Problem ist also groß. Wie steht es denn um die Lösungen?
Ja.
Was kann die Gesellschaft machen, um das Problem zu verkleinern?
Also beim Thema Energie wäre es schon mal ganz schön, wenn wir erstens wüssten, wo unser nächstes Rechenzentrum ist. Und dann zweitens, wie es seine Energie bezieht. Das wäre ein allererster Schritt. Und dann müsste man natürlich vor allem neue Rechenzentren dazu bringen, dass sie nur noch dort aufgestellt werden dürfen, wo ausreichende Mengen an erneuerbarer Energie vorhanden sind. Das wäre schön, wenn das so ist. Derzeit gibt es davon nur ganz, ganz wenige. Die werden als Herzeigeprojekte immer irgendwo angeführt. Aber sagen, der normale Gebrauch von Rechenzentren ist ganz traditioneller Energiemix. In den USA noch dazu ganz dramatisch mit Kohle- und Nuklearnutzung. Das heißt, das wäre mal ein erster Schritt. Bei den Materialien geht es ganz eindeutig in die Richtung einer langlebigeren Nutzung der Geräte. Was heißt, dass diese Geräte technologieadaptiv sein müssen. Man muss sie kleinteilig austauschen können, verbessern können, erneuern können und nicht alles nach 2 Jahren pauschal wegwerfen und eine neue Infrastruktur draufstellen. Das wären so allererste Schritte, wo wir uns in Richtung Ökologisierung bewegen würden. Ich würde mir zum Beispiel ein Ökosiegel für Rechenzentren wünschen und natürlich auch ein Ökosiegel für Endgeräte, wenn es jetzt gerade die Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft.
Was sind für private Verbraucherinnen und Verbraucher die großen Stromverbraucher bei der Digitalisierung im Haushalt?
Also im privaten Bereich ist es ganz viel das Video-Streaming, ja, also sei es Video-on-Demand oder TV-on-Demand, alle diese Dinge, das macht ganz enorme Datenmengen. Also wo auch immer man kann, sollte man auf gewöhnliches sozusagen Fernsehen zurückgreifen. Und nur in Ausnahmefällen auf das Streaming hin. Ich weiß, dass das gar nicht im Trend liegt, dass der Trend ganz anders ist. Aber das ist einer der großen Treiber für enorm gestiegene Datenmengen und in der Folge damit enorm gestiegene Strom- und auch Materialmengen.
Kann ich denn, wenn ich jetzt Ihre Warnung ernst nehme, aber trotzdem streamen will, einfach die Auflösung verkleinern? Bringt das auch was?
Auch das wäre eine gute, also zu sagen, dass man seine Bedürfnisse darauf abstimmt, was es wirklich braucht. Ich muss mir nicht jede, ich weiß nicht was, ganz nette kleine Sendung irgendwie in 8K ansehen und sonst was, ja, weil natürlich die Verdopplung der Auflösung einen unglaublichen Anstieg auch des Energieverbrauchs braucht. Wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel Smart TVs, die es heute gibt, ja, ungefähr das gleiche oder sogar noch mehr an Strom verbrauchen als damals die Röhrenfernseher, an die sich kaum mehr jemand heute erinnern kann. Ja, das wurde kurzfristig als große Entlastung gepriesen, dass keine Röhrenfernseher mehr da sind, sondern jetzt diese LED-Geräte und Plasmageräte und was es da alles noch so gab. Ja, und das ist einfach wegkompensiert worden mit der Leistungssteigerung und der Bildschirmsteigerung. Ja, und wir haben heute in etwa bei diesen Geräten den gleichen oder sogar noch höheren Stromverbrauch plus einen Internetgebrauch, einen enorm gestiegenen, mit enorm angestiegener Datenmenge.
Weitgehend analog leben, ist das die Alternative oder ist das einfach rückwärtsgewandt?
Ich würde sagen, analog, wo auch immer es geht und digital, wo es nützlich ist und uns hilft. Also es wäre schon gut, wenn wir quasi mit einem bewussteren Umgang mit Digitalisierung leben würden und nicht reflexartig auf jede gesellschaftliche Frage, die auftaucht, als Antwort zunächst mal kommt Digitalisierung. Ja? Das ist nämlich nicht automatisch die Antwort. Ja? Die Digitalisierung kann ganz toll sein und kann uns auch entlasten und kann uns viel auch Freude bereiten. Wir sollten sie bewusst anwenden, bewusst konsumieren und bewusst einsetzen.
Soweit Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg. Das Interview haben wir vor der Sendung geführt. Die vergangenen Sommer waren auch in Deutschland ziemlich heiß, doch noch heißere Sommer werden folgen und extreme Starkregenfälle stärker als alles, was wir bisher gesehen haben. Das ist bekanntlich die Folge von unterlassenem Klimaschutz und zum Beispiel mit der Debatte um einen Aufschub für das Verbrennerverbot deutet sich an, dass auch künftig die Reaktion auf die begonnene Klimakatastrophe nicht ausreicht, um die Erwärmung zu stoppen. Umso wichtiger ist die Anpassung und da hat die Bundesregierung jetzt eine Strategie beschlossen. Verantwortlich ist die Umweltministerin Steffi Lemke. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Was ist geplant?
Ja, Sie haben es ja eben schon angedeutet. Im Kern geht es bei der Klimaanpassungsstrategie um die Kernfrage, wie man mit den Folgen dieser Erderwärmung, mit den Folgen des Klimawandels besser umgeht. Und zwar besser im Sinne von die deutsche Bevölkerung effizienter vor den Folgen dieser Extremwetterereignisse schützen. Also das heißt Schutz vor Dürre, Schutz vor Hitze, Starkregen und Hochwasser. Da sieht man schon die ganze Palette, um die es dabei geht. Und Sie hatten es eben ja schon auch angesprochen, dahinter steht eben die Annahme, dass diese Extremwetterereignisse durch die Folgen des Klimawandels einfach häufiger vorkommen werden. Das heißt, dass auch der Schutzbedarf der Bevölkerung steigt. In dieser Klimaanpassungsstrategie geht es im Kern darum, dass man das Ganze etwas auffächert, zerlegt, eine Bestandsaufnahme macht, aber auch die Idee hat, messbare und verlässliche Ziele zu definieren. Und ein Punkt, wo man das relativ gut sehen kann, was mit messbaren Zielen gemeint ist, da geht es um den Katastrophenschutz. Da gibt es die Warn-App Nina. Jeder kann ja auch mal ein bisschen schauen, ob er die vielleicht auch schon auf dem Telefon installiert hat. Da hat sich jetzt das Umweltministerium zusammen mit der verbleibenden Bundesregierung vorgenommen, dass dort die Nutzerzahlen von 12 Millionen derzeit auf 16 Millionen Menschen anwachsen sollen. Das heißt 30% mehr. Hintergrund ist ja zum Beispiel bei der Flut im Ahrtal sind viele Menschen, über 130 Menschen gestorben. Unter anderem deshalb, weil sie nicht rechtzeitig über die bevorstehenden Ereignisse gewarnt wurden. Andere Ziele zeigen dann nochmal, finde ich, die Komplexität dieses Vorhabens ganz gut. Es geht unter anderem um den effizienteren Umgang mit Wasser. Also das heißt zum einen an die Anpassung von Dürre, zum Beispiel auf Wasserstraßen in der Binnenschifffahrt. Es geht aber auch um die Landwirtschaft, die man im Blick hat. Dort will man gute Managementsysteme und man möchte eine Trinkwassersicherung für die Bevölkerung, das heißt für die Wohnbevölkerung nochmal stärker definieren. Und Stichwort Hitze, ganz wichtig, mehr Grünflächen in der Stadt, die auch zugänglich sind, weniger Flächenversiegelung. Und da sieht man schon, das sind viele Punkte. Insgesamt sind es fast 340 Seiten mit 180 Einzelmaßnahmen, die aufgeschrieben sind.
Wie bettet sich das denn in andere Klimaschutzbestrebungen ein?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil man ja im Hinterkopf haben muss, dass die Ampelregierung da zum Beginn ihrer Legislaturperiode kräftig umgeschichtet hat in den Zuständigkeiten. Internationale Klimapolitik ist ins Auswärtige Amt gewandert. Aufbau von Erneuerbaren liegt jetzt stärker bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aber wenn man sich auf die Arbeit von Steffi Lemke im Umweltministerium nochmal fokussiert, da sieht man, dass sie einige Positionen geprägt hat. Da ist zum Beispiel der natürliche Klimaschutz, also das heißt die Arbeit mit Mooren, auch mit Wäldern und die Nutzung für die Erreichung der Klimaziele eben dieser natürlichen Ressourcen. Und dann geht es jetzt natürlich auch um die Klimaanpassung. Es gibt schon eine Strategie aus dem Jahre 2008 der Bundesregierung, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Da hat Lemke mit diesem neuen Papier jetzt eben den nächsten Schritt gemacht. Was interessant wird und was auch für einige Diskussionen meiner Ansicht nach sorgen wird, das ist der Punkt Kommunen. Es sind geteilte Zuständigkeiten und mit dieser Klimaanpassungsstrategie sind eben die Finanzierungsfragen nicht geklärt. Der Städtebund hat gesagt, wir gehen davon aus, dass wir 8 Milliarden Euro pro Jahr brauchen werden, um diese Maßnahmen umzusetzen. Da gibt es jetzt auch die Forderung zum Beispiel nach einem besseren Budget. Also da sieht man ganz deutlich, vor dem Hintergrund der leeren Kassen werden diese Diskussionen auch härter geführt werden.
Jetzt steht eine Neuwahl des Bundestages an. Wie sind denn die Chancen auf eine Umsetzung dieses Plans?
Na, die Klimaanpassungsstrategie wird bleiben, weil sie von der sogenannten Diskontinuität nicht betroffen ist. Sie gilt also über das Aus der Ampelregierung weiter. Allerdings kann eine neue Regierung natürlich auch schon vor diesen 4 Jahren der Überprüfung neue Akzente setzen in der Klimaanpassungsstrategie. Und was man aber sieht, sind, dass wichtige flankierende Gesetze, wie zum Beispiel das Hochwasserschutzgesetz, wohl in der Novelle nicht mehr kommen. Das fällt dann quasi über die Klippe nach der Neuwahl. Also da ist auch noch viel Arbeit für eine neue Bundesregierung zu tun.
Nadine Lindner war das über die Klimaanpassungsstrategie der Bundesregierung. Herzlichen Dank nach Berlin. In der Arktis wird es schneller warm als anderswo. Deshalb zeigen sich die Folgen hier auch besonders stark, unter anderem durch das Auftauen von Permafrost. In einigen Jahrzehnten könnte die Arktis auch im Sommer vorübergehend eisfrei werden, so erwarten dies Prognosen. Die US-Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung NOAA hat jetzt einen Bericht zur Lage der Arktis vorgelegt. Noch darf sie wissenschaftliche Erkenntnisse ja ohne Einmischung des Präsidenten präsentieren. Was drin steht im Bericht, Sebastian Hesse sagt es Ihnen.
The Arctic looks now vastly different than it did, even just a couple of decades ago.
Die Arktis sieht heute erheblich anders aus als noch vor ein paar Jahrzehnten. Mit diesen Worten lässt Twyla Moon die Alarmglocken schrillen. Dr. Moon ist Autorin der sogenannten Arctic Report Card, der Bestandsaufnahme für die arktischen Regionen, die die US-Klimabehörde NOAA regelmäßig anfertigt.
The last 9 years are the 9 warmest. driest years on record. We now see snow melting 1 to 2 weeks earlier in the spring across the Arctic.
Die letzten 9 Jahre sind die wärmsten, die je aufgezeichnet wurden, so Moon im ARD-Interview. Im Frühjahr würde der Schnee mittlerweile 1 bis 2 Wochen früher schmelzen als noch vor 9 Jahren. Zwar machen arktische Regionen nur einen Bruchteil des US-Territoriums aus, aber die Auswirkungen der sukzessiven Erderwärmung sind auch andernorts zu spüren.
As we can produce heat-trapping gases from the landscape, those are added to our atmosphere and further increase our global temperatures.
Solange der arktische Boden gefroren ist, bindet er Gase, die zur Erderwärmung beitragen, Kohlendioxid oder Methan. Durch das frühere Tauwetter entweicht mehr dieser Gase in die Atmosphäre und trägt zum allgemeinen Temperaturanstieg bei, beziehungsweise zu Extremwetterlagen. Denn das steht für Twyla Moon, die an der University of Colorado in Boulder forscht, wissenschaftlich fest. Der Klimawandel ist in weiten Teilen vom Menschen verursacht.
We actually have a very well established understanding of how humans are the cause of current warming in our climate.
Obwohl Moon ihre Daten im Auftrag einer US-Regierungsbehörde erhebt, eben der National Oceanic and Atmospheric Administration, kurz NOAA, durfte sie bald kaum noch Gehör finden in Washington. Donald Trump, das ist altbekannt, hält den Klimawandel weitestgehend für einen Schwindel.
The global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay?
Drill, baby, drill. So lautet einer der Lieblingssprüche Trumps. Gemeint ist das hemmungslose Erschließen von Gas- und Ölreserven mit allen zur Verfügung stehenden Methoden. Ganz falsch findet die Autorin der Arctic Report Card.
Reducing burning of oil, gas, fossil fuels and also thinking about, for example, our food systems and reducing food waste.
Das Verbrennen von Öl und Gas, von fossilen Brennstoffen sowie das Verschwenden von Lebensmitteln reduzieren, das hält die staatliche Arktisforscherin für alternativlos. Denn die Trends, die sie in ihrem Regierungsreport beschreibt, sind kaum mehr umkehrbar. Permafrost, dauergefrorene Böden, die Eismasse Grönlands, deren allmähliches Schmelzen werde in Tausenden von Jahren nicht aufzuhalten sein.
Permafrost or frozen ground, for example, or the Greenland ice sheet, those are changes that are not reversible for thousands of years.
Sebastian Hesse berichtete. Fisch wird immer teurer. Seit 2020 sind die Preise um knapp 30% gestiegen, das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Eine Ursache dafür ist der Umstand, dass es durch intensive Fischerei immer weniger Fische in den Meeren gibt. Um einen weiteren Rückgang zu verhindern, gibt es in der Europäischen Union Fischfangquoten. Die Landwirtschaftsministerinnen und Minister der EU haben sich heute früh darauf geeinigt, wie viel Fisch im Nordatlantik gefangen werden darf. Die Einzelheiten von Annabel Brockhus.
Der Hering macht den größten Teil an der europäischen Nordseefischerei aus. Doch im kommenden Jahr dürfen die deutschen Nordseefischer nicht mehr so viel Hering fischen. Die erlaubte Fangmenge sinkt um 27% auf rund 35.600 Tonnen. Für Scholle und Seelachs hingegen steigt die erlaubte Menge jeweils um 11%. Die Fischereiminister der europäischen Mitgliedsländer haben die Fangquoten in der vergangenen Nacht festgelegt. Grundlage dafür sind wissenschaftliche Empfehlungen. Durch die Quoten sollen die Fischbestände eine Chance haben, sich zu erholen. Viele Bestände leiden unter Überfischung, dem Klimawandel und anderen Faktoren. Für den Kabeljau bleibt deswegen ein Fischereiverbot im Kattegat zwischen Dänemark und Schweden bestehen. Die deutschen Fischer dürfen in der Nordsee nur noch etwa 1.700 Tonnen Kabeljau fangen. Aus Sicht des deutschen Bundeslandwirtschaftsministeriums ist die Fangquote noch zu hoch. Der Wiederaufbau des südlichen Bestandes könnte sich verzögern. Ein guter Kompromiss wurde aus Sicht des Ministeriums hingegen beim Aal gefunden. Die Schonzeit wird um 6 Monate verlängert. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte vor den Verhandlungen darauf hingewiesen, dass es für den Aalschutz weitere Maßnahmen braucht.
Der Aalschutz darf sich nicht ausschließlich beschränken auf das Thema Fangquoten. Das ist eine einseitige Sicht auf die Dinge. Wir brauchen einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Schutz. Und dazu gehören eben auch andere Sterblichkeitsfaktoren dazu, Stichwort Querverbauungen in unseren Flüssen.
Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert, Özdemir habe die Chance für eine Kursänderung verstreichen lassen. Auch die deutsche Umwelthilfe bemängelt die festgelegten Quoten. Für den Kabeljau und den Hering in der Nordsee seien sie zu hoch. Beim Nordseehering würden die Auswirkungen auf die Gesamtpopulation ignoriert. Der Deutsche Fischereiverband hingegen begrüßt die Einigung der EU-Minister und spricht von stabilen Perspektiven für die deutschen Fischer. Neben den Fangquoten haben sich die EU-Minister auch darauf geeinigt, den Einsatz von Trawlern in französischen und italienischen Gewässern deutlich zu reduzieren. Trawler fischen mit Schleppnetzen nahe am Boden. Durch die Beschränkung sollen sich die Grundfischbestände wieder erholen können.
Ein Beitrag von Annabel Brockhus. Und an dieser Stelle eine Meldung. Mehrere Umweltverbände sind gegen die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der Europäischen Union vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Die EU-Kommission habe bei ihrer Bewertung des Pestizids kritische Studien zu Glyphosat systematisch von der Bewertung ausgeschlossen, begründete der Dachverband Pesticide Action Network Europe die Klage. Brüssel hatte die Nutzung von Glyphosat Ende 2023 für weitere 10 Jahre erlaubt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf dem Sparkonto gibt es meist nur kleine Zinsen, doch wer sich ein bisschen umschaut, kann auch mehr herausholen. Das gilt auch nach den jüngsten Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank. Die Stiftung Warentest hat sich umgesehen und das Ergebnis jetzt in einem Zinstest veröffentlicht. Wie viel drin ist, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Anja Nils.
Sparerinnen und Sparer, die bei der Geldanlage auf Nummer sicher gehen wollen, können ihr Geld als Tagesgeld oder Festgeld anlegen. Festgeld wird zu einem festen Zinssatz mit einer festen Laufzeit angelegt. Tagesgeld ist täglich verfügbar, wird aber dennoch verzinst, sagt Kathi Elmenthaler von der Stiftung Warentest.
Wir hatten eine außergewöhnlich gute Zinsphase in den vergangenen 2 Jahren. Jetzt hat es seit dem Sommer insgesamt mittlerweile 3 Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gegeben. Jetzt kann man ganz einfach sagen, wenn man heute noch einen Zinssatz mit einer 3 vor dem Komma bekommt, beim Tages- oder beim Festgeld, dann ist man da ganz gut beraten, das Geld zu investieren.
Wer gute Angebote sucht, kann sich bei seiner Hausbank beraten lassen, im Internet Tages- und Festgeldangebote vergleichen oder den Produktfinder der Stiftung Warentest nutzen. Die gesetzliche Einlagensicherung der Bank ist für Kathi Elmenthaler bei der Geldanlage ein entscheidendes Kriterium.
EU-weit beträgt da die Sicherungsgrenze 100.000 Euro, welche im Fall einer Bankenpleite das jeweilige Land dann gewährleisten muss. Und da würde man als sicherheitsorientierter Anleger sicherlich eher zu einer Anlage in einem wirtschaftsstarken Land wie Deutschland beispielsweise greifen.
Auch die Möglichkeit, Zinseszins zu erhalten, sei wichtig, wenn das angelegte Geld am Ende eine gute Rendite bringen soll.
Also beim Tagesgeld sollte man darauf achten, dass die Zinsen nicht nur einmal jährlich ausgezahlt werden, sondern bestenfalls monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich. Denn dann werden die Zinsen automatisch wieder mit verzinst und das erhöht halt die Rendite.
Das funktioniert beim Festgeld natürlich genauso. Achten sollten Sparerinnen und Sparer auch darauf, dass am Ende nicht ein Teil der Zinserträge der Steuer zum Opfer fällt, warnt Steuerberaterin Sabine Karlsburg.
Zinsen und Kapitalerträge sind steuerpflichtig, aber damit Kleinanleger geschützt werden, sind 1.000 Euro freigestellt von der Steuer. Erst wenn man auf seine Kapitalerträge mehr als 1.000 Euro Zinsen bekommt, dann gibt es die Abgeltungssteuer mit einem festen Steuersatz von 25% plus Solidaritätszuschlag.
Besonders für Neukunden bieten viele Banken derzeit für Tagesgeld noch an die 3,5% an, weiß Kathi Elmenthaler.
Das ist beispielsweise aktuell die Credit Europe Bank und die Consorsbank und auch die Icano Bank. Allerdings sollte man darauf achten, dass diese Zinssätze für Neukunden oftmals zeitlich befristet sind, also beispielsweise für 3 oder 6 Monate.
Beim Festgeld sieht es ähnlich aus. Eine 3 vor dem Komma gibt es für Laufzeiten von 6 Monaten bis zu 3 Jahren.
Wir haben auch gerade eine besondere Situation am Markt, dass man die höheren Zinsen auch für die kürzeren Laufzeiten eher bekommt.
120 Banken und Sparkassen hat die Stiftung Warentest ausgewertet, plus 5 seriöse Zinsportale wie zum Beispiel Weltsparen oder Check24. Gerade bei Zinsportalen gäbe es aber auch betrügerische Angebote mit ähnlichen Namen und ähnlich aufgebauten Websites. Kathi Elmenthaler empfiehlt, genau hinzuschauen.
So eine Webseite ist halt schnell gebaut, ne? Also wer da sein Geld hingibt, der hat es dann auch oftmals dann verloren.
Der Verbrauchertipp von Anja Nehls war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher heute. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage. Darum geht es in den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon gleich nach den Nachrichten.